Wer letzte Woche hier war, wird sich noch an die schönen silbernen Zahlen erinnern und dass wir eingestiegen sind in die Vorgeschichte der 10 Gebote, warum sie überhaupt zustande gekommen sind, dass ein unfreies Volk in die Freiheit geführt wurde und nun gar nicht so recht wusste, was sie damit anfangen sollen, wie man damit umgeht mit der Freiheit, die sie plötzlich geschenkt bekommen haben. Und Gott ihnen 10 Leitlinien mit auf den Weg gibt, um zu sagen, wenn ihr in der neu gewonnenen Freiheit leben wollt, dann ist es gut, wenn ihr diese Richtlinien einhaltet und damit eure Freiheit so nutzt, wie ich sie gedacht habe. Es war also zuallererst eine Auszeichnung, diese Freiheit. Gott zeigt uns, als seinem Volk, dachten die Israeliten, dessen Freiheit ihm so am Herzen liegt, wie das Leben funktioniert, das neu gewonnene Leben. Was für ein Geschenk. Nicht verwunderlich, dass bis heute im Judentum die 10 Gebote hochgeachtet werden, im Christentum genauso. Und das, obwohl es schon so lange her ist. Gleich zweimal werden sie in der Bibel in leicht unterschiedlichen Fassungen, im 2. Mosebuch und im 5. Mosebuch, den Menschen mitgegeben. Aber nicht jeder zählt gleich. Das werdet ihr vielleicht schon mal gemerkt haben. Viele der Gruppen, die mit den 10 Geboten umgehen, zählt ein wenig anders. Das liegt besonders daran, wie man mit der Einleitung umgeht, ob das nun ein oder zwei Teile sind. Und die Idee, die Menschen mögen sich kein Bild von ihm machen, dann wieder was extra ist. Oder was auch immer dazu führt, dass Menschen sich das aufteilen. Es ist nun mal so und es gilt das nur zu beachten, im Hinterkopf zu haben, dass es unterschiedliche Zählweisen gibt. Denn wenn man beispielsweise mit einem Katholiken spricht und über das 6. Gebot reden möchte, würde er sofort an den Ehebruch denken, während Juden, Orthodoxe und Reformierte beim 6. Gebot an Mord denken. Also da kann man schon leicht in eine Phase kommen, wo man vielleicht sich ein bisschen missverständlich ausdrückt, ohne es gewollt zu haben. Dann gibt es auch noch die beiden Tafeln, die ja Mose bekommen hat, unterschiedlich einteilen. Nämlich die einen, die sagen, es gibt Gebote, die sind rein auf Gott bezogen und die rein auf Menschen bezogen sind. Auch da gibt es unterschiedliche Zählungen und für alle, die es gern genau wissen wollen, die können das hier sehen. Das Judentum ist sehr ausgeglichen. 5 gehören Gott, 5 den Menschen. Die Katholischen und die Lutheraner sagen, 3 beziehen sich auf Gott und 7 beziehen sich auf den Menschen und andere nehmen 4 und 6. Aber das sind alles nur kleine Details, die gar nicht so wichtig sind. Und ich möchte jetzt gerne mit euch anfangen, die einzelnen Gebote durchzugehen. Wir werden heute nicht alle schaffen, denn es gibt doch einiges darin zu entdecken. Fangen wir mit dem 1. Gebot an. Ich habe es in 2 Teile geteilt, einmal an. Da heißt es, ich bin Jahwe, der bei dir ist. Der Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus der Sklaverei. Du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Beginnt wirklich sehr charmant, finde ich, der Anfang der 10 Gebote. Gott stellt sich erst höflich nochmal vor, wer er ist. Ich bin Jahwe, der bei dir ist. Ich bin das Leben. Hier spricht das Leben, könnte man sagen. So startet der Einstieg in die 10 Gebote. Und ich finde, so fängt kein Gesetzestext an. Guten Tag, ich bin der Gott, der dich sieht, der Gott, der dich liebt und der dich in die Freiheit geführt hat. Eher so beginnt doch Freundschaft und nicht ein Gesetzestext, der stoisch eingehalten werden will. Und darum bleibt Gott auch auf einer vertrauten Ebene, dass er uns mit dem Du anspricht. Ich bin dein Gott, der dich aus der Gefangenschaft geführt hat, aus der Sklaverei. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Wir werden als Gegenüber wahrgenommen, so wie es in der Jahreslosung steht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der uns sieht. Und er beginnt, diese wunderbare Freundschaft nochmal in Erinnerung zu rufen. Wie hat eigentlich alles angefangen? Wir haben schon einiges miteinander durchgemacht, sagt Gott ganz am Anfang. Wir sind gemeinsam auf dem langen Weg aus der Gefangenschaft in die Freiheit gewesen. Und das war schon ziemlich aufregend und das schweißt zusammen. Gott, finde ich sehr interessant, dass er sich hier nicht über die Attribute, die er eigentlich ja anführen könnte, hier vorstellt und definiert. Achtung, hier spricht der Herr des Donners und des Graupels oder wie auch immer, sondern ich bin der, der dich begleitet hat. Ich bin der, der dich aus der Gefangenschaft geführt hat. Sieh, wie viel Gutes ich dir schon getan habe. Ich bin der Gott, der möchte, dass du frei bist, dass ihr frei seid. Und das habt ihr am eigenen Leben schon erfahren mit mir. Äußerst ungewöhnlich, dass ein Gott sich so vorstellt. Es ist auch sehr ungewöhnlich, dass ein Gott mit Menschen Kontakt aufnimmt. In anderen Glaubensgemeinschaften ist das eher nicht der Fall. Da nehmen die Menschen zu ihrem Gott Kontakt auf, aber umgekehrt ist das eher nicht so. Es hat hier also eine völlig andere Qualität, diese 10 Gebote, die er gibt, dieses Angebot der Freundschaft. Menschen bedeuten Gott also etwas. Er spricht sie an, er gibt sich ihnen zu erkennen. Und mit diesem Einstieg klärt Gott auch ein für alle Mal ein Verhältnis mit seinen zukünftigen Freunden oder Bündnisgenossen. Ich rede mit befreiten Menschen, mit freien Individuen, die eigene Entscheidungen treffen dürfen, die frei sind, ein echtes Gegenüber. Und ich möchte Ihnen Angebote machen, möchte euch Angebote machen, die Freiheit des Einzelnen zu nutzen, zu sichern und zu fördern. Paulus schreibt ja im Neuen Testament diese Erkenntnis mit dem Satz, formuliert er es so: Mir ist alles erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Mir ist alles erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Wir sind also frei zu entscheiden in unserem Leben. Das machen schon die 10 Gebote deutlich. Wir sind frei. Und wir sind frei, auch dazu zu überprüfen, was gut und was nicht gut ist. Ob das, was wir an Freiheit haben und was für Möglichkeiten wir haben, in die Freiheit führt oder eben nicht. Ob das dann doch wieder in einen Zwang, in eine Einengung, in die Sklaverei führt, die uns einschränken oder klein machen, dass wir uns unter irgendwas stellen, was uns verunsichert, uns ausbeutet oder beängstigt, da wir uns doch eigentlich uneingeschränkt entfalten sollen. Und dann macht Gott das noch ein bisschen konkreter. Hier wird es hochinteressant, wenn Gott sagt, du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Du hast die Freiheit, aber entscheide dich, sagt Gott ganz klar. Es gibt, das ist auch eine wichtige Beobachtung, auch für Gott offensichtlich mehrere Götter, zu denen man sich frei entscheiden kann, ob man zu ihnen gehören will oder nicht. Und er sagt, ich bin der und die anderen, wenn du dich für mich entscheidest, sollen für dich nicht mehr zählen. Ich bin der Einzige, halte dich an mich, aber du hast die Freiheit, auch Nein zu sagen. Aber prüfe sorgfältig, ob andere dir wirklich dieselbe Freiheit geben. Martin Luther hat es zugespitzt und gesagt, woran du dein Herz hängst und worauf du dich verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Das ist hier so gemeint. Ist das, woran wir das Herz hängen, wirklich Freiheit? Oder ist es doch Einengung? Es müssen also gar nicht unbedingt Götter, wie sie hier genannt sind, irgendwelche Himmelsgestalten sein, sondern vielleicht auch ganz andere Dinge, die viel einfacher sind. Das Streben nach Macht, der Wunsch, allen zu gefallen oder die Angst, bedeutungslos zu sein. die in uns die Rolle und für uns die Rolle Gottes übernehmen können, wenn wir nur danach streben, das auszufüllen, das zu erreichen oder das umzusetzen. Genau an dieser Stelle sagt Gott nun: Hier werfe ich meinen Hut in den Ring. Ich bin der Gott, mit dem du viel Gutes erlebt hast, bis jetzt schon. Ich, der das Leben ist, biete dir an, halte dich an mich, weil ich dir Freiheit schenken möchte. Das setzt aber auch voraus, dass du dich an nichts und niemand anderen bindest. Darum sage ich klar und deutlich: Dein Gott, außer mir sollst du keine anderen Götter haben. Dann wirst du frei sein. Das Glaubensbekenntnis des Judentums beginnt heute, bis heute mit: Höre Israel, Jahwe, unser Gott, ist einzig. Eine Kombination aus einzigartig und der Einzige. So wichtig ist ihnen das. Und in diesem Zusammenhang wird eine weitere, Besonderheit der 10 Gebote auch deutlich. Gott offenbart sich nämlich als Universalgott. Er behauptet nicht nur selbstbewusst, sondern er sagt: Ich bin für das gesamte Leben zuständig. All das, was ihr vielleicht denkt, was anderes an Mächte für andere Dinge zuständig wären, braucht ihr nicht. Ihr habt mich. Ich bin für alle Bereiche des Lebens zuständig. Ich stehe für die Freiheit, für alle Freiheit, die ihr euch vorstellen könnt. Ich bin der Herr über alles, sollst keine anderen Götter neben mir haben. Deswegen eben halt auch die Frage danach: Wer oder was bestimmt über mein Leben? Dazu sollen uns die Gebote ja auch immer wieder herausfordern, darüber nachzudenken. Ist es Gott, der sich hier vorstellt, darüber bestimmen darf, oder sind es andere Dinge? Bin ich der Herr über meine Zeit oder ein Gefangener meiner Termine? Mache ich beruflich das, was ich eigentlich will, oder erledige ich nur Dinge, die andere von mir verlangen? Habe ich den Eindruck, dass ich hinter den Gaben und Möglichkeiten, die Gott in mir angelegt hat, auch entfalten kann, oder bleibe ich dahinter zurück? Gott ist ein Förderer der Freiheit und des Lebens. Er fördert die Menschen, weil er sie liebt, weil er uns liebt. Du bist ein Mensch, das ist toll, und ich finde dich wundervoll, so wie du bist. Darum bietet er das an. Im Neuen Testament steht eine ganz berühmte Geschichte, die sich genau auf dieses Gebot im Grunde bezieht. Da kommt ein junger Mann zu Jesus und wirft sich vor ihm auf den Boden. Er fällt also nieder, wie es so gesagt ist, und sagt: Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Und Jesus denkt offensichtlich an das erste Gebot bei dieser Formulierung. Nenn mich nicht gut, sagt er, Gott allein ist gut. Und dann fügt er noch hinzu und sagt: Du kennst doch die Gebote, was fragst du mich denn? Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du sollst Vater und Mutter ehren. Und dann sagt der Mann vor ihm: Ja, Meister, das tue ich. Ich halte alle diese Gebote schon seit meiner Jugend. Und Jesus wird von diesem Enthusiasmus wirklich, dieses Menschen, dieses jungen Mannes, so berührt, dass es im Text wörtlich heißt, er gewann ihn lieb. Er verurteilt ihn nicht, sondern er gewann ihn lieb. In ihm bricht die Zuneigung aus. Und dann erklärt Jesus dem vor ihm Knienden noch: Dir fehlt nur eins. Verkaufe alles, was du hast, gib das Geld den Armen und folge mir nach. Und was passiert? Der Mann steht traurig auf und geht. Diese Geschichte ist wahrscheinlich die eindrücklichste Geschichte, wenn man vom ersten Gebot spricht. Dass es eben nicht darum geht, die Gebote einfach alle stur einzuhalten. Und am Ende des Tages, am Ende des Lebens sagen zu können: Ja, check, diese Liste kann ich abhaken. 10-mal Häkchen dran, Gott, hier hast du meine Eintrittskarte. So ist es nicht gedacht. Der reiche Jüngling scheitert gerade am ersten Gebot, weil er etwas hat, an dem sein Herz hängt, das ihm wichtiger ist. Er verehrt keine anderen Gottheiten, aber sein Geld ist für ihn zu einer Gottheit geworden, zu einem Gott, und macht ihn unfrei. Das erste Gebot hofft auf eine Welt, in der Menschen eben ihr Herz nicht an etwas Unbedeutendes oder Zweitklassiges hängen. Sie sollen sich von nichts gefangen nehmen lassen, sondern die Freiheit wählen. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil. Mach dir von dem, was oben im Himmel, auf der Erde und im Wasser darunter ist, kein starres Bild, in keiner Form. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, Jahwe, dein Gott, bin eifersüchtig. Und die Schuld derer, die mich verachten, wird noch die Kinder der dritten und vierten Generation heimsuchen. Denen aber, die mich lieben und meine Worte achten, denen bin ich treu. Dieses sogenannte Bilderverbot hat weitreichende Konsequenzen über die Jahrtausende gehabt, sodass es in vielen Kirchen, ja sogar Moscheen, keine Bilder gibt. In der Reformation wurde dann durch den sogenannten Bildersturm noch was dazugetan, nämlich die anderen, die noch da waren, wurden einfach alle entfernt, vernichtet, mitgenommen. Aber möglicherweise geht es hier um etwas ganz anderes. Um etwas so Entscheidendes, dass dieses Gebot mitten ins Herz trifft, in das Herz eines befreiten Glaubens. Wenn Gott die Israeliten und uns damit auch auffordert, uns kein starres Bild zu machen. Im Deutschen ist das ja eher eine schwammige Formulierung. Ist Gott gegen Kunst, gegen eine Statue, ein Gemälde, ein Bild? Natürlich nicht. Im Text steht für machen, bildhauerisch zuhauen im Hebräischen. Bildhauerisch zuhauen. Und wird ausschließlich im religiösen, kulturellen Zusammenhang verwendet. Es geht also hier um Darstellungen von Gottheiten. Mach dir keine und bete sie nicht an. Und weil man eben die Welt damals in einem Drei-Ebenen-Modell sah, also Himmel, Erde, Hölle, so sah man das damals, soll der Mensch auch nicht versuchen, eben diese göttliche Ordnung, die man sich selber vorgestellt hat, irgendwie darzustellen, weil das eben alles menschlich ist. Sich ein Anschauungsobjekt zu schaffen. Gott hat im Einleitungstext ja schon eindrücklich darauf hingewiesen, dass jemand, der sich an das Leben halten kann, möchte, sich keine anderen Götter haben soll. Und deswegen kann diese Darstellung und diese Aussage eben auch nur für Menschen gelten, dass sie sich kein Bild machen, sprich, sie sollen sich nicht einen eigenen Gott zimmern, bildhauerisch zuhauen. Und ich glaube, das aus zwei wesentlichen Gründen. Denn in der Antike, zur damaligen Zeit, dachte man, wenn man so einen kleinen Gott, den man sich in die Hand legen kann oder in die Tasche stecken kann, dann hat man ihn sprichwörtlich in der Hand. Diese kleine Skulptur sollte da die Nähe Gottes zeigen. In dieser kleinen Figur ist Gott nahe. Dann hast du ihn tatsächlich in der Hand oder in der Tasche, er ist bei dir. Dieser Gott ist in diesem Kultobjekt anwesend. Aber Gott macht hier deutlich, da bin ich nicht dabei. Ich bin unverfügbar. Ich selbst entscheide, wann und wie ich mich Menschen offenbare. Gott geht also jetzt darauf hinaus und sagt, ihr seid frei und ich bin es genauso. Ich lasse mich nicht einengen, nicht einsperren in irgendeine Figur, in irgendein Bild, das ihr aus mir macht. Er ist viel größer als das. Als dass wir das irgendwie darstellen könnten. Gott begreifen, das geht bis zum Schluss wahrscheinlich nie ganz. Besser gesagt, mit Sicherheit nicht. Man kann Gott nicht darstellen. Er ist aktiv und er ist immer wieder anders. Wer bin ich? Das seht ihr, wenn ihr mit mir lebt, wie ich handle. Daran könnt ihr erkennen, wer ich bin. Deswegen bringt er auch die Eifersucht ins Spiel. Gott ist so überwältigend und so in uns verliebt, dass es ihn persönlich kränkt, wenn man ihn auf die Eigenschaft einer selbstgeschnitzten Figur oder eines anderen Bildes, das man sich macht, begrenzt. Ein Dilemma. Denn eigentlich würden wir ja gerne mehr über Gott wissen. Und selbst Jesus schafft es ja nur in Gleichnissen, in Bildern über seinen Vater zu sprechen. Er ist wie ein Hirte, wie eine Quelle, wie ein Sämann, wie ein Vater. Aber das Entscheidende ist immer, dass immer steht wie. Es ist immer nur ein ganz kleiner Aspekt, ein Teil dessen, wie er eigentlich ganz ist. Diese drei Buchstaben, das Wie, halten Gott nicht fest und lassen ihn nicht festlegen. Eine allgemeingültige Aussage, ein Dogma, lässt Gott nicht zu. Das möchte er nicht. Es gibt keine Definition, die Gott zulässt. Er ist frei darin, sich so darzustellen, sich so zu zeigen, sich so zu geben, wie er ist. Gott ist wie. Ich glaube, das ist auch immer das Wichtigste im Umgang miteinander und im Miteinanderreden über Gott zu sagen, für mich ist Gott wie und nicht Gott ist. Weil das für jeden anders sein kann. Und für den einen ist es so, für den anderen ist es so. Wir sollten ihn nicht reduzieren, nicht anzustreben, dass diese Bilder, das, was wir von ihm denken, machen, ihn darstellen, dass das das Nonplusultra, dass das die Wahrheit ist, sondern es gibt viel mehr. Formuliert man dieses Gebot positiv, könnte man sagen, sei weitsichtig und weitherzig. Mach dir immer bewusst, dass deine Sicht auf die Welt deine Sicht ist, also subjektiv. Deine Nachbarin, dein Nachbar hat ein völlig anderes Bild im Kopf. Aber es wäre möglich, dass ihr, wenn ihr miteinander sprecht, Facetten der beiden Bilder bei euch entdeckt, bei jeweils dem anderen. Und dann, wenn man so miteinander ins Gespräch kommt, so miteinander lebt, dann kommt man auch über die Polarisierung von richtig und falsch weg. Weitherzige Menschen haben genauso feste Überzeugungen wie andere, ohne Frage. Aber sie sind sich bewusst, dass ihre Realität ist und nicht die allgemeingültige Realität für alle, die nicht in Stein gemeißelt ist, die nicht ein Bild Gottes darstellt, das für alle gleichgültig ist. Man könnte es auch so sagen, sei kritisch, gib dich nicht mit vorschnellen Antworten zufrieden. Prüfe alle Bilder und Lebensmuster immer wieder darauf hin, ob sie in deinem Leben eine befreiende Kraft entfalten oder ob sie dich gefangen nehmen. Also im Grunde neugierig zu bleiben. Auch was andere vielleicht von Gott entdeckt haben, das wird das Spannende daran sein. Wo finde ich kleine Facetten Gottes beim anderen, die er entdeckt hat, die ich gar nicht entdecken würde? Auf der Spur zu bleiben, das Starre hinter mir zu lassen, das ja Feind des Lebendigen ist. Und ich glaube, auch für uns als Gemeinde und Gemeinden ist es genauso wichtig, sich einzugestehen, dass wir Gott niemals ganz ergründen werden. Und ja, wir dadurch wahrscheinlich auch viel gnädiger und viel menschlicher und viel offener werden könnten. Dass Gott dieses Gebot zu Recht eingebracht hat, macht sich ja dann im Rahmen, in der Rahmenhandlung des Dekalogs, also der 10 Gebote, auch wieder deutlich, dass wir Menschen dazu neigen, genau das zu tun. Denn da kommt Mose mit diesen frisch geschlagenen Tafeln vom Berg und da trifft ihn der Schlag, als er die Israeliten dort sieht, die sich ein Bild erschaffen haben, um das sie jetzt herumtanzen und sich vor lauter Freude über ihre eigene Schaffenskraft so sehr darüber freuen, dass sie einen Gott endlich greifbar, fassbar, anfassbar, sichtbar haben. Der Goldschmuck der Frauen musste dran glauben, für dieses Kalb. und tanzt wild in einem Anbetungstanz um diese Statue rum. Mose ist daraufhin so böse, dass er die Steintafeln auf den Boden wirft, wo sie zerbrechen. Es scheint also in uns drin zu liegen, dass wir Gott versuchen festzulegen, immer wieder mal. Und dass genau dieser Anfang, das erste Gebot, dagegen sprechen möchte, zu sagen, macht das bitte nicht. Ich bin, der ich bin und nicht der, den ihr von mir glaubt, erkannt zu haben. Ich bin viel mehr als die Summe all dessen, was alle Menschen von mir erkennen können. Ich bin der ganz andere, ganz anders. Damit ihr einander und mir unverkrampft begegnen könnt, gebe ich euch dieses erste Gebot mit. Lasst euch nicht von selbst entworfenen Meinungen und Bildern beherrschen. Einer Welt, in der es selbstverständlich ist, andere Ideale nicht vorschnell zu verurteilen, sondern miteinander zu prüfen, ist das etwas, das das Leben in Freiheit trägt oder etwas, das das Leben in Freiheit zurückwirft. Aber nicht gleich zu sagen, so kann es nicht sein. Ich glaube, das möchte Gott mit dem ersten Gebot uns mitgeben. Offen zu bleiben, neugierig zu sein. Ich bin Jahwe, der bei dir ist, der Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus der Sklaverei. Du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Mach dir von dem, was oben im Himmel, auf der Erde und im Wasser darunter ist, kein starres Bild, in keiner Form. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, Jahwe, dein Gott, bin eifersüchtig. Und die Schuld derer, die mich verachten, wird noch die Kinder der dritten und vierten Generation heimsuchen. Denen aber, die mich lieben und meine Worte achten, denen bin ich treu.